Das Kreuz an der richtigen Stelle. Das klingt nach Wahl, oder? Diejenigen, die jetzt schon Briefwahl gemacht haben, ja, schade, zu spät. Jens, alles, was du sagst, interessiert uns nicht mehr. Es ist durch. Wir haben unser Kreuz gemacht, an der vielleicht richtigen Stelle. Ja. Wir haben die Entscheidung zu treffen. Und da muss man natürlich auch, wir haben die Verantwortung und muss natürlich auch, haben auch die Möglichkeit, falsch zu entscheiden, oder? Das steht ja auch uns offen. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja uns nicht falsch entscheiden, sondern wir wollen ja der nächsten Generation möglichst mit unseren guten Entscheidungen in Erinnerung bleiben. Oder? Blieb ja nicht jede Generation, auch in unserem Land nicht, der nächsten Generation mit ihren guten Entscheidungen in Erinnerung. Ja. Wir wollen das. Wir wollen nicht mit falschen Entscheidungen in die Bücher der Geschichte eingehen, sondern mit guten Entscheidungen, da wo wir Dinge zum Guten bewegt haben. Und vielleicht fragst du dich manchmal, also ich frage mich schon mal, was soll im Gedächtnis bleiben der Menschen, die nach mir kommen? Woran sollen sie sich erinnern mal, wenn mein Leben zu Ende ist? Was bleibt? Und diese Überschrift lässt uns ja nicht nur an die Bundeswahl denken, sondern man könnte ja auch vermuten, in einem Gottesdienst, der Pastor wird doch keine Politik machen. Ja? Der denkt doch bestimmt an das Kreuz Christi. Und zugegeben, als ich die Überschrift kreiert habe, habe ich auch zunächst das so ein bisschen im Gedanken gehabt, könnte sein. Aber dann musste ich an einen Mann denken, der sein Kreuz für sein Leben an die richtige Stelle gesetzt hat. Eine richtige, eigentlich die beste Entscheidung getroffen hat seines Lebens. Einer, der das Richtige gewählt hat. Es gibt ja vereinzelt Menschen, von denen spricht man noch nach 1000 Jahren. Die bleiben in Erinnerung. Man spricht von ihnen. Zum Beispiel Könige sind da gute Kandidaten dafür. Herrscher, Staatsmänner, Politiker, Erfinder vielleicht auch, Entdecker, Wissenschaftler, Philosophen. Ja, solche Leute sind da gute Kandidaten dafür. Man weiß meistens von ihnen auch nur einen bestimmten Teil. Also das, was sie gut oder auch nicht so gut gemacht haben. Dinge, für die sie berühmt geworden sind, vielleicht auch bleibt in Erinnerung. Und heute wollen wir uns mal so einen Menschen anschauen, der in die Geschichte eingegangen ist. Einen König, an dem sich alle weiteren Könige, zumindest in Israel, dran messen mussten. Und das alles begann mit einer eigentlich recht ungewöhnlichen Stellenausschreibung. Die Regierung suchte nach einem Experten, einen Spezialisten, jemand, der außergewöhnliche Fähigkeiten besitzen sollte. Kein Minister, kein Beamter, ja, also nichts gegen diese Leute, aber er musste ganz besonders sein. Er musste ganz besondere Fähigkeiten aufweisen. Und der Staatschef zu der damaligen Zeit, der amtierende König, hatte ein ganz, eine persönliche Krise, eine persönliche Lebenskrise durchlebt. Jede Ähnlichkeit mit amtierenden Politikern, ja, ist rein zufällig. Dieser König hier war schon nicht ganz so lange im Amt gewesen, aber hatte schon zu Beginn seiner Regierungszeit erstaunliche Erfolge erzielt. Und doch in letzter Zeit ist er aufgefallen eher durch launiges, jezorniges Auftreten. Ganz plötzlich ist es hervorgebrochen, unerwartet. Dann war es wieder mal weg, dann war er ganz ruhig, besänftigt, freundlich, friedlich, ausgewechselt, kann man sagen. Und so gingen seine Gemütsbewegungen hin und her. Und die Menschen um ihn herum, die konnten sich das nur so erklären, als kommt eine fremde Macht auf diesen König. Eine fremde Macht, die auf diesen König kommt. Er war nicht mehr sich selber, er war von Sinnen besessen. Heute würde man vielleicht von Schizophrenie sprechen. Wie auch immer, die Bibel beschreibt es so. In 1. Samuel 16, Vers 14. Aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Und hier erfahren wir natürlich auch gleich, um welchen König es handelt, der Saul, der erste König aus dem Volk Israel. Aber es ist nicht der Mann, der durch seine guten Entscheidungen in die Geschichte eingegangen ist und über den ich heute mit euch sprechen möchte. Ist ja eine schlimme Sache, so an so einer Krankheit oder so einem bösen Geist, der einen da belästigt. Besonders folgenreich ist das ja, wenn man in Regierung ist, wenn man Entscheidungen für das Land treffen muss. Oder auch Armeen befehlen muss. Also beriet man sich am Hofe, was denn zu tun wäre, was man tun könnte. Wir brauchen eine Therapie für unseren König Saul, ein Arzt vielleicht oder ein Psychologen wäre vielleicht gut gewesen. Zauberer, nee, das wollen wir nicht. Nach kurzer Zeit steht der Beschluss fest, es sollte ein Musiker sein. Wer kommt denn auf sowas? Ein Musiker. Was für ein Gedanke. Die Knechte Sauls waren es, die auf diesen Gedanken kamen. Irgendwie kamen sie darauf, dass so einer in diesem besonderen Fall helfen könnte. Einer, der weiß, wie man Zither spielt. Oder andere übersetzen auch Harfe. Ja? Bing, bing, bing. Und das versuchte man, diese Idee versuchte man jetzt vorsichtig den amtierenden König beizubringen. Lasst uns doch einen guten Harfenspieler suchen, der jedes Mal, wenn dieser böse Geist wieder auf dich kommt, seine Harfe zur Hand nimmt, darauf spielt und du kommst zur Ruhe. Du wirst besänftigt, dir geht es wieder gut. König, du brauchst nur befehlen, wir handeln, wir machen nur Vorschläge, aber es ist dein Wille, der geschieht. Und Saul sagt ja. Saul sagt ja, besorgt mir so einen guten Harfenspieler und holt ihn an den Hof. Und einer der Knechte hatte anscheinend schon einen bestimmten, auch als er den Vorschlag gemacht hat, einen bestimmten schon im Kopf gehabt. Geht uns ja manchmal auch so, ne? Wir machen einen Vorschlag und dann haben wir schon die Lösung parat, alles fertig gedacht. Und so war es wahrscheinlich hier auch, brachte seinen Vorschlag im Vers 18. Und einer von den jungen Männern antwortete, siehe, ich habe einen Sohn des Bethlehemiters Isai gesehen, der die Zither zu spielen weiß, ein tapferer Mann, tüchtig im Kampf und des Wortes mächtig, von guter Gestalt und der Herr ist mit ihm. Das war er. Also einer der jungen Männer, er sagte, ich kenne da jemand, einen Sohn Isais in Bethlehem, er ist ein begabter Harfenspieler. Er kann das mit dem Instrument, er ist auch mutig noch dazu, tapfer im Kampf. In jeder Lage findet er die richtigen Worte. Und obendrein sieht der Kerl auch noch gut aus. Ja. Und vor allem, der Herr ist mit ihm, der Herr steht ihm bei. Und sein Name, wie wir dann später im Text noch erfahren werden, ist David. Genau, unser David. Wir als Bibelleser wissen das schon. Wir wissen auch, was aus diesem Mann später einmal werden sollte. Aus diesem David. Aber schauen wir uns hier mal die Qualitäten an, an dessen er zunächst einmal ausgewählt wird als Hofmusiker. Als Hofmusiker vom Hirten zum Hofmusiker, zum Therapeuten des Königs. Das ist doch schon eine Karriere, würde ich sagen. Hätte er eventuell auch das Zeug zum König, könnte man sich schon mal fragen. Die Voraussetzung, ein ganzes Volk, ein ganzes Land zu regieren, zu führen. Jedenfalls 6 Dinge sind hier von diesem Knecht oder sind diesem Knecht bei David aufgefallen. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Das erste, was ich hier erkenne, David war kreativ. David war kreativ. Einer, der die Zither zu spielen weiß. Künstlerisch, begabt, musikalisch, er konnte spielen, er konnte singen, auch dichten oder Gebete schreiben. 73 literarische Werke sind uns von ihm in der Bibel überliefert. Kunst fasziniert die Menschen einfach. Damals wie heute. In allen Epochen der Menschheit spielt Kunst eine wichtige Rolle. Selbst in Zeiten, wo es den Menschen schlecht ging, wo die Umstände nicht so rosig waren. Selbst in Kriegszeiten war Kunst für die Menschen wichtig, ein Halt, etwas für die Seele. Der Mensch braucht irgendwie auch Kunst. Manchmal sogar, um sich politisch auch auszudrücken, wird Kunst gebraucht. Und auch Herrscher, große Herrscher, legten Wert darauf, sich mit Kunst zu umgeben, durch Kunst auch ihre Größe der Herrschaft zum Ausdruck zu bringen, zu demonstrieren. Und Kunst hat auch eine heilsame Wirkung, wie das hier in diesem Fall erkannt wurde. Also gute Musik kann dich beruhigen. Ja. Wenn du beim Autofahren anhörst, ja, dann fährst du dementsprechend. Wenn du aber schön die leichten Klänge, dann bist du schon ein bisschen, ja, gechillter, ja, unterwegs. Vielleicht. Gute Musik kann beruhigen, die aufgewählte Seele zur Ruhe bringen. Und darum ging es auch hier. Und wir wissen, Gott hat uns als Menschen als kreative Wesen geschaffen. Wenn du bei dir das entdeckst, deine Kreativität, dann ist es etwas ganz Schönes, was Gott in dich hineingelegt hat, mit was du anderen Menschen dienen kannst, was du Gott und seinem Reich zur Verfügung stellen kannst, für die Gemeinde zum Segen werden kannst. Deine kreativen Ideen, deine kreativen Fähigkeiten, deine Begabung, schätze das nicht gering. Ja. Schätze das nicht gering, was Gott da in dich hineingelegt hat. Das kann andere Menschen begeistern, erfreuen, kann andere Menschen dienen, beitragen zu ihrer Lebensfreude, wie auch immer, zu ihrem Wohlbefinden beitragen. David, er war kreativ. Ein zweites, was mir bei ihm den Knechten bei ihm aufgefallen war, er war mutig. Mutig. Ein tapferer Mann, lesen wir da. Hat es sich erscheint rumgesprochen, wie David auch bei seinen Schafen, bei seiner Herde, für die Tiere, für die er verantwortlich war, sich eingesetzt hat, wie er die verteidigt hat gegen die Gefahren, die da gelauert haben. Schafe gehütet hat er zuvor, Gefahren abgewandt. Nun hütest du vielleicht keine Schafe, Tom vielleicht, aber du hütest vielleicht manchmal deine Enkelkinder oder wie auch immer. Ja. Aber die Frage ist, wie mutig gehen wir mit unseren Herausforderungen im Leben um? Wie gehen wir an die Herausforderungen ran? Verzweifeln wir? Resignieren wir? Werfen wir hin? Flüchten wir vielleicht auch? Unser Leben hält auch Momente bereit, die nicht so schön sind, wo Gefahren lauern, die du lieber nicht gewählt hättest oder vielleicht vor dir her schiebst gerne, abschiebst, apropos auf andere schieben. Wie gehen unsere Politiker, unsere Regierenden mit den Herausforderungen unserer Zeit um, mit unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft und so. Mit den Dingen, die Menschen auch Angst machen, ja, die Not machen, allein wenn wir schon daran denken. Und in solchen Zeiten und Situationen braucht es Mut, aus Mut gefragt, Zuversicht, Dinge auch anzupacken, Dinge umzusetzen, Dinge in die Hand zu nehmen und sich seinen Ängsten, wenn man sie auch hat, sich zu stellen. Und nicht zu erstarren und dann vielleicht gar nichts mehr zu machen, weil man wie gelähmt ist. Es braucht Mut, Entscheidungen zu treffen, manchmal auch unliebsame Entscheidungen zu treffen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, unsere Glaubensschwester Helga, sie hat immer beim Verabschieden gesagt, bleib tapfer. Stimmt das? Könnt ihr euch daran erinnern? Ja? Bleib tapfer, Jens. Und ich sage das heute auch oftmals gerne meinen Mitgeschwistern, bleib tapfer. Weil das braucht's in unserer Zeit auch. Tapferkeit, Mut, Entschlossenheit. Und David zeichnete das aus. Ein tapferer Mann, so heißt es von ihm. Er stellte sich mutig diesen Herausforderungen, die auf ihn zukamen. Er wagte etwas Neues auch, war bereit, auch mal Risiko einzugehen. Und damit fiel er auf. Das lenkte die Aufmerksamkeit auf ihn. Ein drittes, was ihn auszeichnete, er war kampfbereit. Kampfbereit, tüchtig zum Kampf. Er war ein Kämpfer gewesen, unser David. Im Leben geht es nicht ohne Kampf. Das hat jeder von euch schon gemerkt. Im Leben geht es nicht ohne Kampf. Auch im Glaubensleben geht es nicht ohne Kampf. In der Bibel wird uns unser Leben als Christ als ein Kampf auch beschrieben oder damit verglichen mit einem Kampf. Und ja, wir kämpfen nicht wie David so manches Mal gegen Fleisch und Blut. Aber wir haben auch einen Feind, der nicht zu unterschätzen ist, der uns immer wieder in neue Kämpfe verwickeln möchte, um uns zu Fall zu bringen, abzubringen von dem eigentlichen Ziel, was wir im Blick haben. Und auch wenn der Sieg schon feststeht, wir haben immer wieder zu kämpfen. Zu kämpfen im Kleinen oder manchmal auch im Großen Herausforderungen. In unserem Leben gibt es Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt. Weißt du das? Für die es sich wirklich zu kämpfen lohnt. Als allererstes lohnt es sich, für unseren Glauben zu kämpfen. Für unseren Glauben immer wieder zu kämpfen, für unsere Ehe zu kämpfen, für unsere Familie zu kämpfen, für die Menschenwürde zu kämpfen, für Gerechtigkeit zu kämpfen und. Es gibt Dinge, da lohnt sich's zu kämpfen. David war tüchtig im Kampf, bereit vor allem für die Sache Gottes zu kämpfen. Und hier steht tüchtig zum Kampf, also nicht faul, nicht leichtfertig, müde, gleichgültig, ausweichend. Nein, tüchtig, hat alles gegeben, sich eingesetzt, um etwas voranzubringen, um Ziele zu erreichen, die er sich gesteckt hat. Er hat auch bei Gefahren sich nicht zurückgezogen, sondern er ging in die Offensive. Ging in die Offensive zum Veränderung, zum Guten hatte er im Sinn gehabt. Das war sein Anliegen. Und wäre das nicht auch was für unsere Politik heute? Ja. Das Gute anzustreben, Veränderung zum Guten hin anzustreben. Ein viertes, was bei David auffiel, er war redegewandt. Redegewandt, des Wortes mächtig. Ein einsichtsvoller Redner, der verständige, hilfreiche Worte zu sagen vermag. So formuliert es eine Worterklärung. Ja. Also ich meine ja, die meisten Politiker können ja auch reden. Und wenn nicht, dann können sie zumindest gut ablesen. Aber hier geht es um mehr als nur um gute Rhetorik. Hier geht es um Inhalt, um Tiefe, um Glaubwürdigkeit, um Verständnis, um Einblick, um Weitsicht. Ja. Oh, wenn die Predigt heute online geht, braucht ihr nächste Woche einen neuen Pastor. David fand treffende Worte, jedenfalls, in den verschiedensten Situationen, zur rechten Zeit, das richtige, das passende Wort. Ja. Und er konnte sich auch gut ausdrücken, das merkt man immer wieder in den Psalmen, in seiner Dichtkunst, auch sonst in anderen Gesprächen, die er führte. Er konnte Menschen überzeugen für eine Sache. David konnte Menschen überzeugen, für eine Sache gewinnen, konnte sogar Stimmungen wenden. All das war ihm gegeben. Vision vermitteln konnte David. Vision vermitteln, das geschieht auch durch Worte. Später waren sogar seine Anhänger bereit, ihr Leben für ihn zu riskieren, weil er zu ihnen gesprochen hatte. Ja. Und vielleicht denkst du jetzt von dir, naja, der große Redner bin ich nicht. Schon gar nicht vor Leuten, vor Menschen. Aber Gott will uns die richtigen Worte schenken, wenn wir bereit sind, für unsere Überzeugungen einzutreten, wenn wir in seinem Sinne sprechen. Ja. Und so können wir auch dann noch standhaft bleiben, selbst wenn ja Mehrheitsmeinungen uns überstimmen wollen oder den Mund oder sogar mundtot machen wollen. Wir können standhaft bleiben, weil Gott uns die Worte schenken möchte, die wir dann in der richtigen Situation auch brauchen. Wortgewandt, das heißt auch einzutreten für das, was du glaubst. Einzutreten für das, wovon du überzeugt bist. Deine Werte, deine Wahrheiten. Und manches Mal ist es vielleicht nicht ganz so bequem. Manchmal ist es unbequem. Manchmal ist es bequemer, die Klappe zu halten. Geht's euch auch so? Einfacher. Aber ich habe mich schon oft hinterher geärgert, dass ich ruhig geblieben bin, nichts gesagt habe. Lerne für deine Grundsätze einzustehen oder lernen wir für unsere Grundsätze immer wieder auch einzustehen und den Mund aufzumachen und es nicht unterkriegen zu lassen. Redegewandt, das war er, unser David. Ein fünftes fällt auf. Er war, hättet ihr das gedacht? Gut aussehend. dass das hier vorkommt. Von guter Gestalt heißt es da. Ja, ist das jetzt eine geistliche Tugend? Hübsch zu sein? Ja, gut, als Hofmusiker vielleicht, da kann das helfen, spielt das vielleicht eine Rolle, aber als Regierender? Warum wird das hier erwähnt? Warum ist das hier so auffällig oder wichtig gewesen? Es kommt ja extrem selten in der Bibel vor, dass die Bibel sich über das Aussehen von Personen äußert. Also extrem selten. Manches Mal ja, die Größe und so, manche Dinge, aber extrem selten. Sehr selten. Zum Beispiel über Abraham, über Mose, über Elia wissen wir nicht, wie sie aussehen. Selbst über Jesus bleibt uns sein Aussehen verborgen, obwohl manche Künstler, sie denken oder sie meinen, es zu wissen. Ja? Aber nein, es bleibt uns verborgen. Warum wird das hier bei David ausdrücklich erwähnt? Das war doch keine Agentur auf Modelsuche, die ihn da anheuern wollte. Und doch gibt es sie, diese Schönheiten dieser Welt, nicht nur Frauen, auch Männer, die herausstechen, die gut aussehen. Oh, heute wird denen an manchen Stellen zugegeben eine viel zu wichtige oder überschätzte Rolle zugeteilt, überbetont die Schönheit. Aber aufgefallen ist es damals wie heute. Und nun können wir ja auch wieder denken, naja, für mein Aussehen kann ich ja nichts. Für mein Aussehen kann ich ja nichts, doch ich meine wohl, dass Schönheit, dass man für Schönheit auch etwas tun kann. Jetzt wird's spannend, ne? Und damit, ich beruhige euch wieder, meine ich gar nicht das Äußerliche. Ich meine gar nicht das Äußerliche. Ne? Da kann man ja heutzutage viel tun. Da gibt's eine Menge an Möglichkeiten. Ich will da gar nicht näher jetzt ins Detail gehen. Aber innerlich kann man etwas unternehmen. Es heißt ja, wahre Schönheit kommt von innen. Genau. Die äußeren Korrekturen, die sind ja oft Etikettenschwindel. Ne? Also das ist ja, aber diese innere Schönheit, ja, dazu trägt unsere Lebensführung zum Beispiel bei. Eine gewisse Ruhe, Ausgeglichenheit, Zufriedenheit, Freundlichkeit, Gelassenheit, aber auch eine Sicherheit und Selbstbewusstsein sind Dinge, die nach außen strahlen, die dich attraktiv machen, nahbar machen, für andere interessant machen. Wie man auf andere wirkt, sympathisch, nahbar, freundlich. Und das sind Dinge, die bekommt man nicht mit einer Schönheitsoperation hin, auch nicht mit Make-up. Das hängt auch nicht von naturgegebenen Faktoren ab, sondern das sind Charakterzüge, die man entwickeln und fördern kann in sich. Wie trittst du auf? Wie begegnest du anderen? Wie redest du? Wie gehst du um mit anderen Menschen? Das ist keine Vorherbestimmung. Auch kein Schicksal. Das kannst du entscheiden. Und das sind Dinge, die Menschen wirklich attraktiv und schön machen. Und dann haben wir hier noch eine sechste und letzte Aussage über David. Gott war mit ihm. Gott war mit ihm. Und obwohl das als letztes genannt ist, bekommt man beim Lesen, wenn man das im Gesamt liest, den Eindruck, als wäre das Wichtigste. Und der Herr ist mit ihm. Und auch das hat er sich anscheinend rumgesprochen, sogar bis in Regierungskreisen hinein, dass mit diesem jungen Mann Gott mit war, also Gott war, ja, mit diesem jungen Mann. Dieser Sohn Isais hatte eine Beziehung zum lebendigen Gott. Das ist aufgefallen. Er kannte Gott, er kannte Gottes Hilfe, hat von Gott gehört, bezog ihn in sein Leben ein. Und das macht eigentlich das Ganze, was wir zuvor gesagt hatten, das macht das Ganze eigentlich erst so richtig sinnvoll und wertvoll. Als David nämlich ein wenig später diesem Riesen Goliath gegenübersteht, da half ihm nicht nur sein Mut, auch nicht nur seine Bereitschaft zum Kampf, auch nicht seine Redegewandtheit. auch nicht seine Schönheit, seine Sympathie hat den Goliath irgendwie beeindruckt. Nein. Seine Kreativität lässt ihn vielleicht zur Steinschleuder greifen, ja, mal was anderes. Aber letztendlich war es, dass Gott mit ihm war, dass er in diesem Kampf gesiegt hat. Das war das Entscheidende. Und auch etwas später, als er wie ein Verbrecher jahrelang durch die Wüste gejagt wird, kein Zuhause, keine Ruhe findend, Hunger, Durst, all diese Dinge, da half ihm, dass Gott mit ihm war, durchzuhalten, das durchzustehen. Gott war mit ihm. Und auch als er dann später, noch ein Stück später, eine ganze Horde Geächteter, Halbkrimineller, könnte man sagen, also aus dieser Bande eine schlagkräftige, mobile Einsatztruppe formierte, traf ihm vielleicht seine Redegewandtheit, aber vor allem, dass Gott mit ihm war, dass Gott ihm Gunst schenkte, Gelingen gab. Gott war mit ihm in all seinen Herausforderungen und daran erinnert man sich auch noch nach 1000 Jahren. Ja. An diesen David. Gott war mit ihm. In der Apostelgeschichte 13, da hält der Apostel Paulus eine Rede und er reflektiert diese Geschichte Israels und erinnert sich an ein Wort Gottes, welches er im Vers 22 dann zitiert. Gott sagt da, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Ja. Einen Mann nach meinem Herzen, so sagt Gott hier nach den Worten von Paulus. Und so bringt er das Leben dieses Mannes auf den Punkt. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott war mit ihm. Gott gab ihm Gunst. Und das war das, was Menschen an David faszinierte, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, bis heute. Wenn man in einem Satz diese ganze Erinnerung an David auf einen Punkt bringen möchte, dann ist es dies, Gott war mit ihm. Gott war mit ihm, was Menschen nach tausenden Jahren noch vor Augen stand. Mit diesem David war Gott unterwegs. Er hat seinen Willen getan. Wenn im Neuen Testament die Rede von David ist, dann spricht niemand mehr darüber, wie er ausgesehen hat. Da spricht niemand mehr, wie gut er musizieren konnte oder was für guter Rhetoriker er war. Nein, wichtig und hängen geblieben ist, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Was bleibt von uns, ihr Lieben? Was bleibt für uns, den Menschen, in Erinnerung? Worauf kommt es wirklich an? An was sich die nächste Generation oder unsere Kinder mal, unsere Enkelkinder erinnern. Und ich meine, diese ganzen 6 Eigenschaften sind wichtig und wünschenswert. Michael, machst du bitte nochmal ran. Kreativ zu sein ist ganz toll. Ja. Musikalisch, das wünsche ich mir auch, musikalisch zu sein. Reden zu können, auch das kann helfen. Das ist hilfreich, mutig, kampfbereit. Das bräuchten wir viel mehr. Auch gut aussehen kann nicht schaden, oder? Schadet ja nichts. Aber wenn ich mich für eines von diesen entscheiden müsste, wenn ich die Wahl hätte und dürfte nur ein Kreuz machen, ich würde mein Kreuz da unten machen. Genau da. Ja. Das Kreuz an der richtigen Stelle, ihr Lieben. Das ist das Wichtigste. Gott war mit ihm. Gott soll mit uns sein. Alles andere war sonst, was sonst noch so nützlich war und hilfreich, das wird erst in dieser Lebensverbindung mit Gott so richtig wertvoll, so richtig gut, so richtig zielführend auch. Alles andere kann Gott schenken oder durch seinen Geist in uns hervorbringen. Aber diese Entscheidung, mit ihm zu leben, dass Gott mit dir ist, die muss jeder für sich selber treffen. Da bist du gefragt, dein Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Ja. Damit auch du von dir sagen kannst, Gott war mit mir. Und diese Beziehung mit Gott, sie trägt ihn durchs Leben und sie trägt auch uns bis hinein in die Ewigkeit. Nichts anderes, nichts von den anderen Eigenschaften und Charakterzügen. Nur diese enge Verbindung zum Herrn, mit Gott unterwegs zu sein. Das ist das, was in seinem Umfeld nicht verborgen blieb. Ja, und was auch in unserem Umfeld nicht verborgen bleibt, das fällt auf. Das wird bemerkt, das bleibt in Erinnerung. Und ich wünsche mir, dass jeder hier in diesem Raum heute Morgen diese spürbare Nähe Gottes immer wieder in seinem Leben erfährt, dass er spürt, Gott ist mit mir in all meinen Herausforderungen, in all meinen Stunden, in all den Minuten des Lebens. Gott ist mit mir. David hatte die Prioritäten richtig gesetzt, auf Gott zu hören und seinen Willen zu tun, nach dem Herzen Gottes zu leben. Und das machte ihn erfolgreich. Und deshalb war er ein unübertroffener König gewesen. Ein König, an dem sich nachfolgende Könige messen lassen mussten. Ist dieser König wie David oder ist es nicht? Ja, das war die Frage immer wieder. Und das war es, was nach 1000 Jahren immer noch im Gedächtnis blieb. Er hat sein Kreuz an die richtige Stelle gestellt. Schon als Jugendlicher, ihr Lieben, schon als Jugendlicher, das Kreuz an die richtige Stelle. Und das heißt nicht, dass in seinem Leben alles glatt lief. Ihr kennt die Geschichte von David. Ja. Lange nicht, dass in seinem Leben alles glatt lief, dass es keine Schwierigkeiten, keine Herausforderungen mehr geben würde. Auch nicht, dass er keine Fehler mehr machen würde, kein Versagen, schlimme Fehlentscheidungen auch treffen würde in seinem Leben, sogar Sünde. Ja. Aber er wusste, ich habe einen Gott in meinem Leben. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, das war David immer wieder bewusst, geht. Das Schlimmste, was in meinem Leben passieren kann, dass sich dieser Gott aus meinem Leben zurückzieht. Dass er nicht mehr mit mir ist. Das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Ja. Und so fand er immer wieder zurück zu dieser Beziehung zu Gott. Das war ihm am wichtigsten. Daran hielt er fest. Darum hat er sich immer wieder gekümmert. Das war ihm eine Not, auch wenn es mal schiefgegangen ist in seinem Leben. Er war ein ganz normaler Mann, aber mit einer außergewöhnlichen Beziehung zu Gott. Es begann damit, dass er als junger Mensch eine richtige Entscheidung getroffen hat, sein Kreuz an der richtigen Stelle gemacht hat. Und die Frage heute Morgen ist, wo machst du dein Kreuz? Nicht nur dann bei der Bundestagswahl. Da ist es nicht schlimm, ihr Lieben, wenn wir alle an unterschiedlichen Stellen unsere Kreuze machen. Wenn wir unterschiedliche politische Ansichten haben, unterschiedliche Parteien befürworten. Aber in Bezug auf unser Leben sollten wir alle die richtige, die zielführende Entscheidung treffen. Ich will mit Gott leben. Ich will, dass Gott mit mir ist. Und auch wir als Gemeinde, wir wollen, dass Gott mit uns ist. Amen. Amen.